Neujahrstag 98. Helikopterblick, Schweizer Autobahn. Wenig Verkehr. Ein alter Opel Kadett, silbern, fährt in mehr oder minder angedeuteten Schlangenlinien auf der rechten Spur, muss immer wieder ausweichen auf den Pannenstreifen. Der Fahrer ist nicht betrunken, zumindest nicht durch Alkohol. Neben ihm schlafend eine Frau, sitzt zurückgelehnt. Die beiden schaffen es Gott sei Dank, ohne von der Schweizer Polizei angehalten zu werden, über die Grenze nach Deutschland. Der Fahrer war ich. Was war geschehen? Ich hatte vorher mit meiner Frau eine Konferenz besucht von Campus für Christus und war auch eine der letzten großen öffentlichen Momente von Bill Bright, dem Gründer. Wir waren damals sehr auf der Suche, was unseren weiteren konkreten Lebensweg angeht. Und Bill hatte da eher so nebenbei in einem seiner Vorträge erwähnt, wie sein eigener Dienst gestattet hat, indem er einfach alles, so was ihn ausgemacht hat, was er besessen hat, alles in einen Vertrag mit Gott aufgeschrieben hat. Den hat er dann kniend neben seinem Bett unterschrieben und dann begann irgendwie die Story von Campus für Christus. Und ich fand das cool. Ich habe meine Frau gefragt, ob ich auch so einen Vertrag aufsetzen darf. Sie hat mir das erlaubt. Und dann habe ich so ein Ding dann noch geschrieben am Abend und habe den da in einem der Ruheräume in dem Konferenzzentrum kurz vor Mitternacht unterzeichnet. Mit ihrer Unterschrift dagegen natürlich. Und sie musste ja auch die Konsequenzen mittragen von dem Ganzen. Und nebenbei kam dadurch unser Ruf in den Sudan zustande. Aber ich hatte da auch eine sehr tiefe Begegnung mit dem Geist Gottes, die darin resultierte, dass ich eben die nächsten Tage in dieser Art und Weise Auto gefahren bin, weil ich so berührt war, dass ich einfach nicht die Fahrbahn gerade halten konnte. Ich weiß auch noch, wir haben dann auf der Reise weiter nach Norddeutschland, wir haben damals in Hildesheim noch gelebt, haben wir hier Halt gemacht, haben oben in einem alten Gästezimmer, da sind jetzt Henkels drin, haben ihr Gästezimmer da, da haben wir übernachtet. Ich musste da mitten in der Nacht aufstehen und auf die Knie gehen, um Gott anzubeten. Kein normales Verhalten für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das Ganze ist dann auch wieder abgeebbt nach einer Woche. Das halbe Jahr danach war trotzdem auch irgendwie irre. Sowas noch nie erlebt. Vielleicht kennt ihr diese Lebensmomente, wo einfach ein Ding in das andere fällt. Ja, das Leben ist geführt. Natürlich lebt man weiter und tut auch was, aber es ist doch irgendwie alles wie angeleitet von einer höheren Macht. Wenn ich jetzt beten könnte mit der Vollmacht, dass wir das jetzt alles so erfahren im nächsten halben Jahr, dann würde ich das tun mit Freude und wir könnten hier zum Mittagessen oder zum Kaffee und Kuchen übergehen. Aber ich weiß auch, dass das halt besondere Momente sind und wir erleben die hier auch. Wir haben ja auch solche Formate. Wir haben unsere Freunde aus England, wir haben CT-Freizeiten, Kammabende, wir haben Räume, in denen wir den Heiligen Geist in einer besonderen, tieferen Art und Weise erfahren, wo wir uns Zeit dafür nehmen. Und die haben auch einen Nachklang in unserem Alltag natürlich, aber trotzdem bestimmen sie nicht unseren kompletten Alltag. Das heißt, wir brauchen noch einen anderen Zugang zu dem Geist Gottes oder eher zu uns, damit wir durch ihn belebt und inspiriert eben auch in unserem Alltag leben können. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte euch eine Hand voll Heiligen Geist mitgeben in dieser Predigt für den Alltag. Ich habe bewusst eher 5 Gedanken, 5 kürzere Punkte gewählt. Warum? In unserem Alltag haben wir alle Hände voll zu tun. Wir sind sehr beschäftigt und gleichzeitig wollen wir trotzdem mit Gott in Kontakt bleiben. Von daher erschien mir das als ein gutes Bild. Und es ist auch getragen von der Hoffnung, dass bei 5 Punkten zumindest für jede und jeden von euch einer dabei ist, wo ihr sagen könnt, ja, das bin heute ich. Und wir wollen nämlich die 5 Punkte dann in der Ministry-Zeit danach nochmal aufnehmen, uns dafür öffnen und darauf vertrauen und glauben, dass der Geist Gottes diesen Punkt in uns anrührt und in uns daran weiterarbeitet. Lasst uns also mit dem ersten Punkt beginnen. Gott ist dein Freund. Ich denke, dass eine der ganz wichtigen Dinge der Arbeit des Heiligen Geistes darin liegt, uns immer wieder zu bestätigen und klarzumachen, dass wir die Freundschaft Gottes genießen. Wir können im Johannesevangelium hier lesen, ich bezeichne euch nicht als untergebene Knechte, denn ein Untergebener weiß nicht, was ein Vorgesetzter tut. Aber euch habe ich als meine Freunde bezeichnet und das seid ihr auch. Das kommt uns jetzt wahrscheinlich leicht über die Lippen, ne? Freund Gottes, ja, ist im christlichen Slang eine gewohnte Angelegenheit. Aber ich möchte den ersten Punkt nochmal nutzen, dass wir uns nochmal neu bewusst machen, wie besonders das ist. Diese Worte Jesu, die folgen seinem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ich denke, das ist auch die theologische Voraussetzung dafür, dass wir eng an Gott bleiben, an ihm anhaften und dass dann seine Lebenskraft, sein Lebenssaft durch uns hindurchfließen kann. Das ist also schon auch der Deal, sagen wir mal, an der Freundschaft, der Handschlag, den wir machen sollten, gegenüber Gott annehmen zu bleiben. Aber trotzdem, Gott streckt uns die Hand entgegen als Freund. Ich glaube, wir können das nur richtig verstehen und wahrnehmen, wenn wir das mal in Kontrast vielleicht zu den anderen Weltreligionen sehen. Diese Woche ging der Ramadan zu Ende. Unsere muslimischen Freunde haben gefastet, ernsthaft gebetet, bringen eine Selbstdisziplin auf, von dem wir uns echt eine Scheibe abschneiden können. Gerade wenn Sommerhitze herrscht. Aber trotzdem, wenn wir ihr Gottesbild vergleichen, ich habe mir im Zug der Vorbereitung nochmal die 99 Namen Allahs durchgelesen, da gibt es viele Überlappungen. Der ist auch gnädig, ja. Der ist auch gerecht. Es sind viele Attribute, die wir auch von unserem Gott bezeugen würden. Wahrscheinlich sogar die meisten, die wir da lesen. Freund werdet ihr nicht finden. Er ist kein Freund, also diese intimen Worte Menschen, nein, da ist eine viel, viel zu große Distanz da. Und ich finde, dass der Geist Gottes uns das immer wieder in unserem Alltag vor Augen hält, wie besonders das ist, diese Art von Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. Interessanterweise, es gab im Sudan, in Khartoum, wo wir gearbeitet haben, in einer kleinen Stadt, Wat Medani hieß die, da gab es eine kleine Sekte, eine Abspaltung des Islam. Die waren sehr charismatisch und die hatten diesen Begriff auch für Gott. Die haben gesagt, die haben auch ein intimes, freundschaftliches Verhältnis gelebt. Und wisst ihr, was die Reaktion war? Das habe ich mir nur erzählen lassen. Die sind aufs Blutigste verfolgt worden in der Vergangenheit von ihren eigenen Leuten. Ich fand das sehr bezeichnend, ne? Und meine Frage so am Ende des ersten Punktes auch für euch, wenn wir später den im Gebet nochmal aufgreifen, wie geht's euch damit ist, würdet ihr sagen, ihr habt gerade eine gute freundschaftliche Beziehung zu Gott oder tun andere Attribute eher überwiegen, der euch so kritisch über die Schultern schaut, euer Richter, wie pflegt ihr die Freundschaft oder vielleicht auch andersrum gefragt, also zum einen könnt ihr das überhaupt annehmen, dass Gott auch euer Freund sein will oder habt ihr Gott vielleicht vom Freund zum Kumpel degradiert? Das ging mir auch in Phasen meines Lebens so, auf die ich nicht mit Stolz zurückblicke. Das sind so die Phasen, ja, wo man nochmal kurz halt in die Losungen reinschaut, früh in die zur Seite pfeffert, zu seinem Tagwerk übergeht und vielleicht am Abend nochmal so ein Gebet murmelt, bevor man sich dann auf seinen Spiegelartikel freut, den man noch lesen will. Na, das ist auch keine Freundschaft. Und wenn wir in der Partnerschaft oder Freundschaft so miteinander umgehen würde, da würde irgendwann jemand mal mahnend doch den Finger heben. Also Freundschaft ist nicht gleich Kumpanei. Ein zweiter Punkt, präsent rund um die Uhr für immer, habe ich das genannt. Das finde ich auch so, ja, zum einen völlig bekannt, aber gleichzeitig auch wieder eigentlich unglaublich, dass Gott, dass sein Geist die ganze Zeit da ist. Jesus sagt das in Johannes 14 und ich werde den Vater bitten, dass er euch noch einen Unterstützer zur Seite stellt. Der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Das ist in den Abschiedsreden von Jesu kurz nach der Fußwaschung. Er bereitet die Jünger darauf vor, dass er nicht mehr auf dieser Welt sein wird, wandeln wird. Aber er sagt, er sendet eben den Unterstützer, den Tröster. Und er kann eigentlich auch nur kommen und sein Werk tun, wenn Jesus von dieser Welt gegangen ist. Also die Präsenz Gottes rund um die Uhr seines Geistes, die ist da. Da liegt also nicht das Problem anscheinend. Warum können wir sie trotzdem nicht die ganze Zeit wahrnehmen, mögen wir dann fragen, weil natürlich Gottes Geist sanft ist, der überrumpelt uns nicht, ja, der ist uns nicht wie so ein Flatscreen immer vor Augen gemalt. Aber ich denke, der Schlüssel, wenn wir das Problem knacken wollen, der liegt in dem Fall doch schon eher bei uns, nämlich sich diese Präsenz bewusst zu machen. Und da hat die Kirchengeschichte, die Tradition, hat da viele Übungen entwickelt. Da haben wir auch schon komplett eigene Predigtformate natürlich drüber gehalten. Es gibt da ein sehr schönes Buch, was der Dietmar Pfennighaus geschrieben hat. Du bist ja da. Da zeigt er Alltagsübungen auf, die gekoppelt sind an all die Dinge im Alltag, die uns begegnen, die wir alle nutzbar machen können, um Gottes Gegenwart im Alltag wahrzunehmen. Aber ich will den Punkt einfach nochmal als Erinnerung bringen, dass wir selber auch so unsere eigene Trickkiste finden, individuell angepasst. Ich hatte in unserer Zeit zum Beispiel in Afrika, als wir da sehr schwierige Zeiten hatten, als die Darfur-Krise ausbrach, da waren viele Menschen auf der Flucht, hauen, stechen und morden rund um uns rum und wir mittendrin, um den Leuten da zu helfen. Das war emotional sehr anstrengend. Und da hatte ich mir in meinem Büro in Khartoum da meinen Bildschirmschoner auf die Minimumzeit runterprogrammiert und so alle 15, 20 Sekunden ging, wenn ich nicht auf eine Taste gedrückt habe, ging dann so ein weißer Schriftzug über den Bildschirm: Gott ist da. Einfach ganz einfach, ne, um sich dann immer wieder dran zu erinnern an seine Gegenwart. Oder ich habe jetzt an meinem Arbeitsblätter, das mit dem Bildschirm könnte ich auch in der Praxis machen, ist mir vielleicht dann doch zu peinlich, wenn da Patienten allein sitzen, die gucken immer so einen Bildschirm um die Ecke, weil sie in ihre Akte schauen wollen. Da habe ich so ein Fingerkreuz liegen, das wurde mal in dem Gebetsgarten in Christiwell in Bremen verteilt, das hat der Elke gemacht, die fand ich total schön, da habe ich mir zwei gemopst, hat eigentlich nur eins gekriegt, aber die sind an einer Seite glatt und an der anderen rau und die habe ich oft in der Hand, auch während ich arbeite, gerade auch in der Uni, wenn ich überlege oder so, und die zeigen einem, das Leben hat glatte und raue Seiten, es gehört beides dazu, aber Gott ist da in allem, nicht nur in dem Schwierigen. Und der Punkt soll einfach als Erinnerung dienen, auch wenn wir das dann wiederum aufnehmen im Gebet. Vielleicht habt ihr da Sehnsucht danach. Vielleicht kann euch ja dann in der Zeit Gottes Geist auch zeigen, hey, was ist euer Punkt, eure Krücke im Alltag, die euch helfen kann, seine Gegenwart einfach erstmal wahrzunehmen in eurem alltäglichen Leben. Mein dritter Punkt heißt der Wahrheit auf der Spur. Der Heilige Geist, lässt uns an der Wahrheit Gottes teilhaben. Wahrheit ist ja ein großer Begriff, den man heute eigentlich fast gar nicht mehr in den Mund nehmen darf. Schon Pilates sinnierte, als Jesus vor ihm stand, was bitteschön ist Wahrheit. Das ist nicht besser geworden in der Postmoderne. Wahrheit darf man haben, die gilt aber nur für jeden alleine, für sich, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Wahrheit ist konstruiert, das stimmt natürlich auch teilweise, das kann man nachvollziehen. Und trotzdem lesen wir hier in Johannes 14, das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Also es scheint ein Grundwesenszug von Gott zu sein, wahr zu sein. Da ist keine Falschheit, keine Ambivalenz darin. Und etwas später lesen wir: doch der Unterstützer, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in all diesen Dingen unterrichten und euch an alle meine Aussagen erinnern. Und ich denke, die Kombination dieser Verse, die kann uns trotzdem helfen, Gottes Wahrheit in unserem Alltag zu entdecken. Gerade im Alltag, der uns doch mit viel Unwahrheit auch umgibt. Ich meine, wir wissen das alle, wir leben im Zeitalter der Fake News, wo man Unwahrheiten über soziale Medien sehr effektiv verbreiten kann, wo man sich überhaupt nicht mehr sicher sein kann, das stimmt überhaupt noch, was ich lese oder was mir begegnet. Und ich denke, das sind wir als Christen desto mehr gefordert, wenn wir überhaupt auch unseren eigenen Lebensweg, unseren eigenen Handlungsspielraum in dieser Zeit, in diesem Tohuwabhu finden wollen, dass wir genau diese Kombination dieser beiden Verse anwenden, unterstützt durch den Heiligen Geist. Denn sein Wesen ist Wahrheit und unser Job dabei ist, uns durch den Geist an die Worte Jesu erinnern zu lassen. Erinnern lassen kann man sich aber einfach besser, wenn man sie auch teilweise im Kopf hat. Ja, nur dann kann man daran erinnert werden. Und für mich ist das echt eine Aufforderung, Umso mehr, gerade in der heutigen Zeit, mich Gottes Wort auszusetzen und da vor allem umso mehr den Evangelien, nämlich den Worten, die Jesus gesagt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, diese Sachen hat man, wenn man als Christ schon länger dabei ist, zigmal gelesen. Man braucht nur einen ersten Vers lesen, dann kennt man den Rest. Ja, und dann liest man doch, wenn man überhaupt noch Bibel liest, dann lieber mal was anderes. Manchmal, gut, dann liest man Altes Testament, dann ist man so abgeturnt, dann landet man doch wieder im Neuen. Aber entscheidend ist, dass wir uns echt zwingen sollten, ja, regelmäßig die Evangelien meditierend oder wie auch immer wieder zu lesen, weil es tun sich immer wieder neue Aspekte auf. Ich habe jetzt, vor ein paar Wochen war ich auf dem Kongress in Finnland, das nutze ich dann immer, zum Beispiel das ganze Markus-Evangelium in einer kernigen englischen Übersetzung gelesen, habe wieder ganz neue Aspekte entdeckt. Und ich denke, da tut uns der Geist Dinge auf. In dem Licht unseres Bibelwissens, der Worte Jesu, dürfen wir auch das beurteilen, was um uns herum geschieht. Und ich denke, der Geist Gottes hilft uns da auch dabei. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in Zeiten, die mir auch oft viel Kopfzerbrechen und Magenschmerzen machen. Aber wir sind da gefordert als Gemeinde. Lasst uns da nicht wegschauen. Wahrheit hat aber auch noch eine andere Dimension, die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Es hat sicherlich viele Dimensionen, die habe ich mal alles gut genannt. Den Ausspruch kennt ihr ja. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Rückweg von der Praxis nach Hause, da fahre ich immer unten die Lahn entlang, dann mit dem Radl in den Aufzug am Bahnhof, da war die Tür schon gerade am Zugehen, da kam noch schnell eine andere Radfahrerin rein. Vom Ottenberg, eine entfernte Bekannte, ist ja nicht unter uns, und die guckte mich an und fragte, alles gut? Und das hat bei mir sofort Panikreaktion hervorgelöst, weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die da einfach mit Ja drauf antworten, sondern ich versuche, eine ehrliche, differenzierte Antwort auf diese Frage zu geben. Und ich wusste, ich habe 5 Sekunden Zeit, so lange dauert der Aufzug, bis er oben ist. Und ich habe fieberhaft überlegt, habe gesagt, ich meine, allein diese Frage zu beantworten, du hast 4 Kinder und eine Frau, da gibt's ja überhaupt gar keine Pauschalantwort, zumindest keine Ja-Antwort. Also habe ich irgendwie angefangen, man möchte auch nicht zu viel von sich preisgeben, von jemandem, der er nicht so gut kennt, und habe angefangen, so ein bisschen zu erklären, dann ging oben die Tür wieder auf, ich habe an ihrem Blick gemerkt, das war nicht das, was sie hören wollte. Und sie schwang sich auf ihr Rad und fuhr von dannen. Alles gut. Ja, aber diese Frage, die gründet auch ein bisschen tiefer. Klar, was erwarten wir bei dieser Frage? Wir erwarten einfach die Antwort ja. Die hat die Frage eigentlich, die ich noch mehr so kenne, wie geht es dir, weitgehend ersetzt. Und ich möchte das mal kritisch in unsere Reihen einfach zurückgeben. Ja, ich möchte nicht, dass wir hier als Zetene alles gut Gemeinde sind, sondern ich möchte, dass wir eine wie geht es dir Gemeinde sind. Warum? Das hat auch was mit Wahrheit zu tun. Nämlich, wie viel Wahrheit, ja, lässt man in seinem eigenen Leben zu, dass Gott das durchleuchtet, und wie viel Wahrheit sind wir bereit, von uns preiszugeben? Wir sind ja alle irgendwie auf der Suche nach Freude, nach Glück, nach guten dynamischen Beziehungen, aber das Makabre ist gerade das, an dem Punkt, wo wir bereit sind, auch unsere Verletztheit, unsere Schwächen, die Dinge, die nicht gut bei uns laufen, dem anderen mitzuteilen. Und ihr kennt solche Dialoge, die enden oft mit einer großen Erleichterung, mit Freude an beiden Seiten, weil hier die Wahrheit Einzug gehalten hat und zum Zug kommt. Und ich denke, hier zeigt sich auch nochmal eine tiefere Bedeutung dieses Wortes von Jesu, die Wahrheit wird euch frei machen. Damit ist das ist nicht nur auf Sünde oder so bezogen, das kann man auch hierauf beziehen. Und ich möchte das als Punkt dann einfach auch nochmal in die Runde geben in der Ministry und Gebetszeit, dann, dass ihr euch schon mal überlegt, hey, ist das ein Punkt für mich? Fällt das mir zum Beispiel schwer, mich auch zu öffnen, in manchen Dingen auch wahrhaftig zu sein oder auch mal offen anzusprechen? Gottes Geist gibt uns ja auch Ideen für andere Leute, auch mal Dinge anzusprechen, die vielleicht problematisch sind, die auch erstmal Kraft kosten, oder gucken wir lieber weg? Und lassen die anderen Leute weiterrennen, manchmal in die falsche Richtung, obwohl wir das von außen sehen. Alles gut? Mein 4. Punkt, in die richtige Richtung. Ich habe mir gedacht, den Führungsaspekt, den dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Wir lesen hier in der Apostelgeschichte, als sie Gott den Herrn anbeteten, dabei fasteten, sprach der heilige Gottesgeist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Paulus ganz zur Verfügung für die Aufgabe, in die ich sie hineingerufen habe. Dann fasteten sie und beteten sie, legten die Hände auf sie und schickten sie los. Der Vers, der klingt jetzt auch mal so völlig vertraut, weil den Paulus tun wir immer retrospektiv beurteilen. Das war der Typ, der die ganzen Missionsreisen gemacht hat. Das wusste der aber ja an dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja, man muss sich also mal in die Lage hier versetzen. Vielleicht wollte Paulus als Zeltmacher in der Gemeinde bleiben oder hatte was ganz anderes vor, aber durch das Gebet und das Fasten der Menschen um ihn rum hat er seinen Auftrag bekommen, der überhaupt sein Lebensauftrag werden sollte. Ihr seht hier auf dem Bild dahinter viele Wege, die teilweise am Horizont verschwinden. Die gehen teilweise auch parallel in eine Richtung. Da ist es dann wohl nicht so ganz wichtig, welchen davon man nimmt. Aber insgesamt gesehen soll das einfach auch nochmal eine Erinnerung sein, dass Gott führt, dass Gott gerne führt. Und dass er vor allem auch der ist, der einfach das ganze Bild hat. Wir kennen uns ja nicht mal selber richtig, wenn wir ehrlich sind. Gott kennt uns durch und durch. Er kennt unser Umfeld und vor allem kennt er sein Reich, was er bauen will. Und da hat keiner von uns den vollen Durchblick. Wir können das nur bruchstückhaft erkennen. Aber Gott kommt mit dieser Welt und mit seinem Reich zu einem Ende, auf jeden Fall. Und wir sind Teil davon. Jeder in ganz kleinem anderen Rahmen. Deswegen müssen und sollen wir ihn fragen, wo wir in seinem Reich unser Leben investieren sollen. Und auch dazu kann man viel mehr und differenzierter sagen. Ich sehe hier meinen lieben Freund Tobi Feig sitzen. Er hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Das kann sich gar nicht erinnern mehr. Ist schon ein paar Jahre her. Ich habe es gelesen für eine andere Predigt. Das sei also euch sehr empfohlen. Das sind gute praktische Tipps zum Ausfüllen dran. Und ich wollte auch nochmal den Punkt in der Predigt als Anlass nehmen, dass wir auch innerlich da eine Weite haben, wie Gott führt. Ja, das sind oft Wege, an die wir vielleicht gar nicht so denken. Wir lassen hier viel für uns beten, andere für uns hören. Das finde ich total toll. Und Gott führt ganz viele Menschen so. Aber er hat natürlich noch viele andere Wege, unser Leben zu führen. Ich habe mich mal vor ein paar Jahren, weil ich auch vor der doch größeren Frage stand, ob ich meinen Uni-Job weitermachen soll, da war ich mir nicht so sicher, mich mit einem väterlichen Freund in der erweiterten Nachbarschaft getroffen, immer einmal im Monat. Und da Gespräche gehabt und das war ganz interessant. Immer vor jedem Treffen hatte ich einen Traum, der genau zu dem Inhalt gepasst hat. Also da ging es um Führung. Das war immer in der Nacht davor. Und es hat immer gepasst zu dem, wir haben das dann teilweise auch aufgenommen, was wir da besprochen haben. Und ich habe die alle aufgeschrieben. Und über dem Zeitraum von einem Jahr haben alle Träume ein komplettes Bild ergeben. Eine Storyline, die mir meine Antwort gegeben hat, die ich in keinem Bruchstück alleine gehabt hätte. Und ich habe ein paar Sachen geändert, ich habe danach gehandelt und ich habe Frieden drüber und bin sehr froh drum, über diese Entscheidung und habe das wirklich als Gottes Führung gesehen. Und ich weiß es gerade, ich meine, im zweiten Gottesdienst sind ja auch mehr junge Leute, ich habe ja in meinem Job auch viel mit Medizinstudierenden zu tun und das sind große Fragen für die. Ja, die gehören ja zu den beneidenswerten Menschen, die praktisch sich aus Hunderten von Joboptionen auswählen können, überall immer umschwärmt sind. Leute, die was anderes studieren, sind da manchmal eher so ein bisschen neidisch. Aber für die ist das auch echt Stress. Warum? Weil auch doch schon auch ein bisschen so die Selbstoptimierungsschiene gilt. Ne? Ich hatte letztens in der Praxis einen Praktikanten für 2 Wochen von der Uni. Und da haben wir so bei den Hausbesuchen, haben wir so über Autos geredet und gesagt, die fahren 16 Jahre einen alten VW. Ich habe gesagt, das spielt wahrscheinlich in ihrer Generation als Statussymbol keine Rolle. Man hat gesagt, nee, ist egal, Auto braucht man gar nicht, wir machen Carsharing und so. Aber ich sagte, gibt es überhaupt noch Statussymbole? Er hat gesagt, oh ja, auf jeden Fall. Und das Statussymbol ist unser Instagram- und Facebook-Account, was man alles gemacht hat, wie cool man nach außen dasteht und wie man sein Leben so optimiert. Und das merke ich auch in der Begegnung und habe mir gedacht, gerade da ist es auch wichtig, echt auf Gott zu hören, denn oft ist Gottes Führung offensichtlich erstmal gar nicht so der güldene, goldene Weg und stellt sich dann erst im Nachhinein als das Richtige hinaus. Also wenn das für jemanden von euch heute ein Thema ist, wir haben dann auch die Möglichkeit, dafür zu beten. Und mein letzter Punkt. Wo bist du Gott? Ich möchte behaupten, ich konnte das zwar jetzt nicht mit einem speziellen Bibelvers belegen, aber ich möchte behaupten, dass auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zu helfen, Gottes Abwesenheit zu ertragen. Das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen paradox oder auch makaber. Ich meine, wir haben in den ersten beiden Punkten gesagt, Gott ist unser Freund, streckt uns die Hand aus. Im zweiten, er ist immer präsent. Jetzt reden wir von Abwesenheit, weil Gott beides ist. Ja, er ist der Präsente, er ist der nahe Gott, aber er ist auch der abwesende Gott. Und ich glaube, keiner von uns oder keine von uns ist davor gefeit, das zu erleben. Entweder wir erleben das wirklich als Lebensphase, wo wir generell Gott überhaupt nicht mehr spüren können, wo er nicht da zu sein scheint, wo wir nur noch beten können durch den Heiligen Geist oder wo der Heilige Geist in uns betet und diese Verse aus dem Römerbrief zum Ausdruck kommen. Genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf, denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechbaren Seufzen zur Hilfe. Es ist dunkel in uns wie dieser Raum, aber gleichzeitig scheinen doch auch noch schwach ein paar Lichter. Warum mutet uns Gott das zu? Einer der Gründe ist, dass Gott uns zeigen will, dass auch er frei ist. So wie wir frei sind, jederzeit mit ihm das Gespräch aufzuhören und sich von uns abzuwenden, so ist auch Gott frei, uns mal das gleiche Gefühl zumindest zu geben, auch wenn er in der Zeit sicherlich natürlich da ist. Die Mystiker haben darüber geschrieben, Johannes vom Kreuzer, dass die dunkle Nacht der Seele genannt, ein ganzes Buch drüber geschrieben, wer sich da mehr damit beschäftigen will. Und dann irgendwann kommt wieder Gottes Gegenwart, drückt er wieder mehr ins Licht. Und das ist sicherlich auch ein Werk des Heiligen Geistes. Und für uns ist da einfach nur dran auszuhalten und abzuwarten. Und da hilft uns der Geist Gottes auch dabei. Ich denke, häufiger kommt das aber vor in einzelnen Lebensbereichen. Und das Leben mag in vielen Bereichen gut laufen, aber es gibt diese dunklen Teilbereiche, wo wir einfach nicht weiterkommen, wo Gott einfach nicht präsent zu sein scheint, wo wir strugglen, wo wir auch vielleicht schon innerlich aufgegeben haben. Und auch hier möchte uns Gott mit seinem Geist helfen. Mir geht das zum Beispiel so, wissen auch die meisten meiner Bekannten und Freunde, ich kann überhaupt nicht schlafen, also schon seit Jahren, ja, seit 6 oder 7 oder 8 Jahren eigentlich, seit was im Sudan zurück sind, mehr oder minder. So, mein Leben ist eine, läuft praktisch kontinuierlich entlang, ja, das ist manchmal ganz schön ätzend, also ich kann so maximal 1,5 Stunden am Stück schlafen und, mit Medikamenten manchmal mehr, aber das möchte man ja auch nicht immer anwenden. Und das ist eine Sache, wo ich echt gekämpft habe und gebetet und tut sich einfach nichts. Also schon seit Jahren. Und irgendwie habe ich es jetzt mittlerweile, habe ich mir gedacht, ich musste mal eine andere Taktik nehmen und einfach mal versuchen, Wege zu finden, wie ich Gott in dem trotzdem entdecken kann und mich das einfach integrieren kann in mein Leben und fruchtbar machen kann. Und ich bin da gerade als auch erst die letzten Wochen, Monate so erste Schritte gegangen und merke aber, der Heilige Geist hilft mir dabei. Er hilft mir wirklich dabei und gibt mir auch inneren Frieden. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier die Leute zum Mikro bitten würden, könnten viele in anderen Bereichen ähnliche Geschichten erzählen. Und das ist einfach nochmal meine Aufforderung, wenn es euch so geht, dann legt das dann im 5. Punkt, die wir dann gleich nochmal aufgreifen wollen im Gebet, auch vor Gott hin. Eine Handvoll Heiliger Geist für den Alltag. Ich hoffe, ja, jeder kann einen Finger zumindest bei einem Punkt heben. Wir hören ein Lied und werden dann nochmal, das moderiere ich dann nochmal gleich an, ein Format haben, wie wir dann nochmal darauf antworten können.